D-Radio Wissen. Mein Studium. Mit Britta Mersch. Einen schönen guten Tag.
Es kann nicht sein, dass die Politik sich vor den wichtigen Entscheidungen drückt und auf der anderen Seite unser Planet Umweltkatastrophen drohen.
Eine Stimme zum UN-Gipfel Rio plus 20, der in dieser Woche in Rio de Janeiro stattgefunden hat. Das war Martin Kaiser von Greenpeace. Und es ging bei der Konferenz um die Frage, wie wir die Umwelt besser schützen können. Und wie zu erwarten war, sind viele Umweltverbände von den Ergebnissen enttäuscht. Zwar verabredeten die mehr als 100 Staats- und Regierungschefs zum Beispiel, das Trinkwasser besser zu schützen und für eine bessere Abwasserentsorgung zu sorgen. Und auch die Wirtschaft soll grüner werden, also die Ressourcen besser schützen. Doch es gibt insgesamt nur wenig Hoffnung, dass sich wirklich etwas tut. Denn schon das Versprechen der ersten Konferenz für nachhaltige Entwicklung vor 20 Jahren wurde nicht eingelöst. Schon damals verpflichtete sich die Weltgemeinschaft, mehr für den Umweltschutz zu tun. Doch auch da blieben die Ziele wenig konkret. Um die Umwelt und das Klima nachhaltig zu schützen, braucht man aber klar definierte Ziele und vor allem Experten vor Ort, die verstehen, welche Maßnahmen eingeleitet werden müssen, damit unsere Böden, die Luft und das Wasser möglichst gut geschützt werden. Im Studiengang Geoökologie sollen die Studenten lernen, wie sie dazu beitragen können. Und eine Stunde lang geht es heute in mein Studium um die Geoökologie und wir beginnen mit den Fakten zum Fach.
Worum geht's?
Geoökologie ist eine interdisziplinäre Umwelt-Naturwissenschaft, die sich mit den komplexen Zusammenhängen und Wechselwirkungen in der Umwelt beschäftigt. Dabei geht es auch darum, Probleme, die durch die menschliche Nutzung der Umwelt entstehen, zu erkennen und zu lösen. Neben Mathematik, Physik und Chemie beschäftigt man sich dafür auch mit Bodenkunde, Hydrologie und Klimatologie. Praktisch angewandt wird dieses umfassende Wissen dann im Labor und in der Arbeit im freien Gelände.
Wo kann ich das studieren?
Geoökologie kann man an 6 Universitäten studieren. Über die unterschiedlichen Schwerpunkte informieren die Webseiten der Unis.
Wie bewerbe ich mich?
Für Geoökologie kann man sich meist zum Wintersemester bewerben. Das Fach ist an einigen Unis zulassungsbeschränkt. Die Universität Bayreuth führt zusätzlich einen Eignungstest durch, um das naturwissenschaftliche Grundverständnis der Bewerber zu überprüfen.
Das waren die wichtigsten Fakten zum Studiengang Geoökologie. Womit man sich im Studium beschäftigt und was man an Fähigkeiten und Neigungen mitbringen sollte, das wollten wir mal von einer Studentin der Universität in Potsdam wissen.
Ich heiße Almut Haub, ich bin 22 Jahre alt und studiere im 6. Semester Bachelor Geoökologie an der Universität Potsdam. Also ich interessiere mich schon länger für die Natur, für Umweltbelange und sehe auch die Notwendigkeit, sich in dem Bereich zu engagieren, gerade weil es auch immer mehr Probleme gibt. Geoökologie ist ein sehr breit angelegtes Fach. Man hat viele verschiedene naturwissenschaftliche Basisdisziplinen verankert, Mathe, Physik, Chemie in den Grundlagenfächern, aber auch später verschiedenste Bereiche wie Klimatologie, Hydrologie, auch Bodenkunde, dass man beispielsweise selbstständig ein Bodenprofil ausgräbt und schaut, wie sind die charakteristischen Horizontabfolgen im Boden. Also man sollte auf jeden Fall ein gewisses naturwissenschaftliches Grundverständnis mitbringen. Im ersten und zweiten Semester wird das sehr stark abverlangt. Mathe bereitet nicht nur mir, sondern auch vielen anderen Probleme zu Beginn. Aber wenn man sich richtig ransetzt und hinterklemmt, dann ist das auf jeden Fall machbar. Also es sollte nicht abschrecken. Im 5. Semester werden bei uns methodische Vertiefungen gewählt. Ich habe mich für Umweltplanung entschieden. Da versucht man, verschiedene Raumansprüche zusammenzubringen. Wenn irgendwo ein Eingriff stattfindet, wenn eine Straße gebaut wird, was muss da berücksichtigt werden, damit die Natur bestmöglich erhalten und auch geschützt wird? Was ich mir vorstellen könnte, im Rahmen der Bachelorarbeit zu machen, ist herauszufinden, inwiefern man durch ökologischen Landbau gerade versuchen kann, die Bodenverschlechterung durch intensive Landwirtschaft etwas aufzuhalten und zu schauen, wie man eben den Boden auch durch Landwirtschaft vielleicht sogar noch ein bisschen verbessern kann. Es ist eben wichtig, dem Boden verschiedene Nährstoffe zuzuführen, indem man eben nicht immer jedes Jahr wieder die gleiche Frucht anbaut, sondern eben eine Fruchtfolge einführt, in der man vielleicht auch mal eine Pause einlegt, das Feld ein Jahr lang brach liegen lässt, damit es sich wieder erholen kann oder auch gezielt Nährstoffe zuführt mit bestimmten Früchten. Am meisten Spaß macht mir eigentlich, dass es so vielseitig ist. Es sind sehr viele Bereiche abgedeckt und dadurch wird es auch nicht so schnell langweilig.
Almut Haub über ihr Geoökologiestudium. Die Studenten lernen also etwas über die Natur mit all ihren Wechselwirkungen und Kreisläufen. Und sie sollten am Ende ihres Studiums auch in der Lage sein, die Beschaffenheit eines Waldes oder eines Seegebietes zu analysieren, um zum Beispiel zu entscheiden, ob ein Areal zum Naturschutzgebiet erklärt werden kann oder was man beachten muss, wenn man einen neuen Bebauungsplan erstellt. Das machen Geoökologen mit Hilfe der sogenannten Biotopkartierung. Das ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, für die die Studenten aus Potsdam eine Exkursion aufs Land gemacht haben. Maria Hecht hat sie begleitet.
Wie sieht es aus mit Biotop?
Ah, da kommen noch zwei Leute.
Sind da bei allen Gruppen genug da?
Noch geht es etwas konfus zu im Biotopkartierungskurs der Uni Potsdam. Knapp 20 Geoökologiestudenten und die Dozentin und Agrarbiologin Gabriele Weiß haben sich in Potsdam-Drewitz auf der sogenannten dürren Wiese versammelt und warten darauf, dass die letzten Studenten eintrudeln. Als endlich alle vollständig sind, gibt Gabriele Weiß letzte Anweisung. Denn ihre erste Biotopkartierung werden die Studierenden zum Großteil ohne die Hilfe der Dozentin durchführen.
Was wir besprochen hatten, wo seid ihr da? Ist es trocken?
Und dann geht es, ausgestattet mit Biotoplisten, einem Kartierungsbuch und einer Pflanzenbestimmungshilfe, auch schon los. Die Gruppen mit jeweils 6 Studenten werden in den nächsten Stunden ein gut 10 Fußballfelder großes Gebiet auf seine Biotoptypen hin untersuchen. Also welche Arten von Wiesen, Weiden, Laub, Nadel oder Mischwald hier vorkommen. Das hört sich erst einmal leichter an, als es tatsächlich ist. Obwohl das Gebiet, umringt von einem Zaun, einem Gehweg und ein paar Bäumen, ziemlich deutlich nach Wiese aussieht, ist Wiese nicht gleich Wiese. Zuerst jedoch testen die Studenten, wie torfhaltig der Boden ist. Und das wird nicht gemessen, sondern ersprungen.
Es vibriert, wenn der umso torfhaltiger der ist, umso mehr vibriert. Das ist so ein bisschen schon, ja.
Ein bisschen.
Auf dem Trockenen würde ich nicht so nachgehen.
Genau. Aber es ist nicht so voll wie so ein ganz...
Also man spürt schon, wenn es...
Der Torfgehalt des Bodens bestätigt, was die Studenten Timo und Jana auch auf den Luftbild- und Infrarotaufnahmen des Geländes sehen können. Hier war mal ein Fluss.
Also die Nute ist ja hier begradigt. Das sind sozusagen die Altarme, die getrockneten, also die im Zuge des Umbaus halt jetzt vertrocknet sind. Also zum Beispiel diese Infrarotbilder zeigen, je intensiver der Rotton, desto feuchter ist dieser Teil. Also besonders hier ist ein alter Flussarm.
Ja, also. Und die Frage ist halt, man sieht das zwar, also es ist ja eine Aufnahme von den Wiesen, da sieht man die unterschiedlichen Feuchtegrade, aber die Frage ist, ob das jetzt deswegen schon gleich unterschiedliche Biotope sind.
Um welche Biotope es sich konkret handelt und ob sich die alten Flussarme auf das Gebiet noch auswirken, das können die Geoökologiestudenten nur mit Hilfe der Pflanzen, die hier wachsen, herausfinden. Doch die müssen sie erst einmal genau bestimmen.
Okay, Großheckenviren, da reden Sie ja von Röhricht und Riede, das sind wir, glaube ich, nicht. Pfeifengras? Das ist auch nicht, oder? Was ist denn das dann nochmal?
Die Stachlinge?
Obwohl die Studenten ein Pflanzenbestimmungsseminar mitgemacht haben, dauert es ziemlich lange, bis sie die für das Biotop typischen Pflanzen erkennen. Hanna erklärt, warum ihnen das so schwer fällt.
Also uns fehlt die Artenkenntnis und die Praxis. Also man muss einfach bei jeder Pflanze von vorne im Buch anfangen und überlegen, in welche Gruppe sie gehört. Wenn man das öfter macht, dann kann man vieles natürlich gleich einteilen.
Solche Biotopeinteilungen bzw. Biotopkartierungen spielen bei vielen Bauvorhaben und im Naturschutz eine große Rolle, wie Studentin Jana berichtet.
Wenn jetzt eine Straße geplant werden soll, sollte die natürlich idealerweise nicht durch einen Lebensraum gehen, der zum Beispiel sehr selten geworden ist. Wo Pflanzen leben, die vielleicht in den meisten Gegenden schon vertrieben sind und sich nur noch auf so einen kleinen Rückzugsort, dann sollte man die Straße vielleicht nicht gerade danach legen. Und dann wäre es halt gut zu wissen, wo die überhaupt sind. Wenn die keiner jemals gesucht hat und keiner jemals in eine Karte eingetragen hat, dann sind sie nicht existent und können in Planungen nicht berücksichtigt werden.
Die auf dem Wiesenstück, das die Studenten abgegrenzt haben, häufig wachsende Binse, spricht für einen feuchten Biotoptyp. Lydia hat eine Vermutung.
Man könnte Feuchtwiesen, nährstoffreiche Standorte, wie du es gesagt hattest, und dann verarmte Ausprägung.
Nun wird der Biotoptyp anhand einer bestimmten Kennziffer in die Bögen eingetragen und in der Gebietskarte markiert. Dann kommt Dozentin Gabriele Weiß dazu, um das erste Biotop abzunehmen.
Mhm. Und wie seid ihr jetzt da drauf gekommen? Was habt ihr euch noch angeguckt?
Wir haben uns die Weiden auch angeguckt. Genau. Also erstmal unterschieden zwischen Weiden und Wiesen.
Ja. Die Studenten haben sich große Mühe gegeben und verteidigen ihre Entscheidung ganz souverän. Dennoch haben sie einige Hinweise übersehen.
Habt ihr euch den angeguckt, Flutrasen?
Flutrasen hatte ich kurzzeitig, aber dann hatten wir es schon allein wegen dem Namen ausgeschlossen. Aber
Ja, das darf man nicht.
Damit sie sich bei den nächsten Biotopen nicht verzetteln, gibt die Dozentin noch ein paar Tipps.
Aber ich würde jetzt sagen, das hier ist noch was anderes, macht da hier mit dazu. Mhm. Damit ignoriert er den Zaun und habt das Glück, dass er da vorne dann auch das zusammen machen könnte und nicht nochmal ein Biotop.
Auch wenn die Ergebnisse der allerersten Biotopbestimmung der Studenten nicht immer ganz zutreffend waren, ist Dozentin Gabriele Weiß mit ihnen sehr zufrieden.
Die studieren nicht umsonst Geoökologie. Also das Bedürfnis, das auch erfassen zu wollen und zu verstehen und anzuwenden, ist auf jeden Fall groß. Und die Bemühung, das zu machen auch. Also, und das heißt, das, was die Studenten jetzt hier machen, ist wirklich eine sehr komplexe Arbeit, wo eben auch diese Artenkenntnis eine wichtige Grundlage ist. Und die fehlt denen, weil sie einmal einen Bestimmungskurs hatten, ne?
Ohne Wissen über Pflanzen, Tiere und Bäume keine Biotopkartierung. Wie kompliziert es ist, eine solche Landkarte für die Natur zu erstellen, haben Geoökologiestudenten aus Potsdam bei einer Exkursion erfahren. Die Geoökologie geht's heute in mein Studium. Jede Woche sprechen wir aber auch über ein anderes Thema, mit dem sich Studenten oder Studienanfänger beschäftigen. Und für viele Abiturienten beginnt im Moment ja eine recht spannende Zeit, denn sie legen die ersten Bausteine für ihre Karriere. Die meisten entscheiden sich sogar recht schnell, wohin der Weg gehen soll. Das hat eine neue Studie des Hochschulinformationssystems ergeben. Knapp die Hälfte der Abiturienten beginnt noch in dem Jahr, in dem sie das Abitur gemacht haben, mit einem Studium. Und jeder Fünfte macht eine Berufsausbildung. Viele machen aber auch erstmal was ganz anderes, zum Beispiel ein Praktikum, ein freiwilliges soziales Jahr oder sie gehen ins Ausland. Manche Hochschulen bieten Studieninteressierten auch ein Probestudium an, zum Beispiel die TU München. Das Angebot richtet sich an Studieninteressierte, die gerne ein naturwissenschaftliches Studium aufnehmen möchten, aber noch nicht so ganz sicher sind, ob sie den Anforderungen an der Hochschule überhaupt gewachsen sind. Sie können also 2 Semester an einem sogenannten Studium Naturale teilnehmen. Wie dieses Studium aussieht, darüber habe ich schon vor der Sendung gesprochen mit Dr. Miriam Mann. Sie ist Studienkoordinatorin des Studiums Naturale an der TU München. Und ich habe sie gefragt, was die Studenten in dem Probestudium denn genau lernen.
Das Studium Naturale besteht aus einem individuellen Teil und auch einem Pflichtteil. In dem Pflichtteil werden die Studierenden Vorlesungen, Praktika und Übungen in den Fächern Mathe, Physik, Chemie und Biologie haben, also genau die Fächer, die eigentlich auch für Bachelorstudiengänge in den Naturwissenschaften relevant sind. Und das richtet sich eben dann an die Studierenden, die ihr Grundwissen in den naturwissenschaftlichen Fächern erweitern wollen und festigen wollen.
Richtet sich das denn dann eher an Leute, die vielleicht noch nicht so gute Noten hatten und erstmal testen wollen, ob sie das möchten? Oder sind da auch Leute dabei, die sehr gut sind und trotzdem mal ausprobieren wollen?
Also die Studierenden, die bei uns anfangen, die haben ganz unterschiedliche Interessen. Also wir haben bei uns im Studium Naturale Studierende, die jetzt ein Physik-LK oder Mathe-LK hatten, die schon sehr viel Wissen jetzt in Physik und Mathe zum Beispiel hatten. Und da ist es dann so, dass die Studierenden zwar die Übungsaufgaben erfüllen müssen, die jetzt in den Fächern Mathe und Physik gestellt werden, aber sie müssen nicht in die Vorlesungen, die Übungsgruppen gehen. Das heißt, Studierenden können mehr Zeit verwenden, um sich zu orientieren. Weil bei uns im Studiengang gibt es ein Orientierungsmodul, wo die Studierenden dann die Möglichkeit haben, Einblicke in verschiedene Bachelorstudiengänge zu bekommen, die es an der Technischen Universität München gibt.
Das heißt also, man steigt nicht sofort ein, so wie das normalerweise im Studium ist, sondern man hat etwas Zeit, sich in Ruhe mit den Inhalten, die da kommen könnten, zu befassen.
Genau, also wir geben unseren Studierenden 2 Semester Zeit, dass sie sich orientieren können über verschiedene Bachelorstudiengänge. Das heißt, unsere Studierenden können sich regulär in die Vorlesungen hineinsetzen, können dann selber auch erfahren, wie die Vorlesungsinhalte sind und können am Ende des Semesters auch Prüfungen mitschreiben. Und so können sie dann eben in einem Semester für sich feststellen, ob die Vorlesungen, wie sie in den Bachelorstudiengängen dann vorkommen, ob die dann auch zu ihren Interessen passen und so eine fundierte Studiengangswahl eigentlich treffen.
Können Sie denn mal beschreiben, wie es zu dem Angebot kam? Also warum genau wurde so ein Probestudium ins Leben gerufen?
Ja, also es gab eine Analyse vom Ministerium, die hohe Abbrecherquote in den naturwissenschaftlichen und ingenieurswissenschaftlichen Studiengängen untersucht hat. Und da hat man 2 Gründe festgestellt, warum es zu so einer hohen Abbrecherquote kommt. Zum einen gibt es eben mittlerweile eine Vielzahl an Bachelorstudiengängen und da kann es eben sein, dass die Studierenden einfach eine falsche Wahl treffen, also einen falschen Bachelorstudiengang wählen und dann im ersten und zweiten Semester eben das feststellen und dann das Studium abbrechen. Also es war ein Grund. Der zweite Grund hängt damit zusammen, dass viele Studierende die Anforderungen in den naturwissenschaftlichen Fächern unterschätzen. Also gerade im naturwissenschaftlichen Bachelorstudiengängen hat man eben auch Vorlesungen und Übungen und Praktika in Mathe, Physik und Chemie. Und da unterschätzen viele Studierende in den ersten beiden Semestern die Anforderungen.
Wie viele machen dieses Probestudium?
Jetzt, also wir sind im Wintersemester 2010 sind wir gestartet und jetzt in diesem Jahr hatten wir 36 Studierende, die mit dem Studienprogramm angefangen haben.
Bewerben sich denn deutlich mehr oder ist das auch schon die Zahl, die sich bewirbt?
Genau, es ist die Zahl eigentlich, die sich bewirbt. Die einzige Zulassungsvoraussetzung, die wir haben im Studium Naturale, ist, dass die Studierenden einen Abiturnotendurchschnitt von 2,5 und besser haben. Das ist quasi der Cut. Und wenn die Bewerber die Zulassung erfüllen, dann werden sie zu unserem Studiengang zugelassen. Und wir konnten alle bisherigen Bewerber konnten wir direkt zulassen.
Ist das denn auch der Schnitt, der später für ein Studium in den Naturwissenschaften gebraucht wird?
Genau, also es ist so, an der Technischen Universität gibt es verschiedene Bewerbungsverfahren. Ein sehr prominentes Verfahren ist das Eignungsfeststellungsverfahren. Es ist ein 2-stufiges Bewerbungsverfahren, wo einmal die Note zählt, aber auch ein Bewerbungsgespräch mit Professoren. Und diese Note von 2,5, das ist quasi die Mindestnote, die man bei verschiedenen Bachelorstudiengängen braucht, um sich für dieses Eignungsfeststellungsgespräch zu bewerben.
Und die Kosten sind so wie die normalen Studiengebühren, nehme ich an.
Genau, also bei uns gibt es auch Semestergebühren, sind 500 € Semesterbeitrag und 46 € für das Studentenwerk der Beitrag.
Wem würden Sie denn jetzt auch raten, so ein Studium aufzunehmen? Also es gibt ja auch welche, die vielleicht auch direkt starten können. Gibt es da irgendeine Faustregel?
Also die Studierenden, die jetzt bei uns im Studium Naturale angefangen haben, kommen mit ganz unterschiedlichen Interessen zu uns. Also wir haben eben einmal ja Bewerber, die schon wissen, dass sie ein naturwissenschaftliches Studium machen wollen. Aber diejenigen haben sich eben noch nicht festgelegt auf einen bestimmten Bachelorstudiengang. Das heißt, sie wollen sich einfach Zeit nehmen, um sich über verschiedene Bachelorstudiengänge zu orientieren. Und eine zweite Gruppe, die es bei uns gibt, sind die, die ihr Grundwissen eben in den naturwissenschaftlichen Fächern erweitern und festigen wollen. Also gerade eben in Mathe, Physik und Chemie, die haben dann die Möglichkeit, in einem Jahr Vorlesungen und Übungen und Praktika bei uns durchzuführen.
Das heißt, wer sich noch nicht sicher ist, kann vielleicht so ein Probestudium erstmal machen und es ist dann auch keine verlorene Zeit. Also man kann ja auch Leistungen sich dann anerkennen lassen.
Genau, also es ist so, gerade in unserem Orientierungsmodul haben ja die Studierenden die Möglichkeit, verschiedene Bachelorstudiengänge kennenzulernen. Und wir empfehlen den Studierenden immer, dass sie sich 2 bis 3 Studiengänge pro Semester aussuchen und sich dann in die Vorlesungen hineinsetzen und auch Prüfungen mitschreiben. Und die Prüfungen können sie sich dann für ein späteres Bachelorstudium anrechnen lassen.
Das sagt Miriam Mann, Studienkoordinatorin des Studiums Naturale an der TU München. Es handelt sich um ein Probestudium von 2 Semestern und das richtet sich an Abiturienten, die gerne Naturwissenschaften studieren möchten, aber erstmal ausprobieren wollen, ob ihnen das überhaupt liegt. So ein Probestudium gibt es an mehreren Universitäten, zum Beispiel auch in Tübingen oder an der TU Berlin. Links und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage deradiowissen.de.
In mein Studium beschäftigen wir uns heute mit dem Studiengang Geoökologie. Der Name sagt es, die Studenten lernen etwas über Ökosysteme, also über Wälder, Meere oder Seen. Die Geoökologen untersuchen nicht nur, wie Pflanzen und Tiere in solchen Systemen leben, sondern auch, welchen Einfluss Menschen auf sie haben. Das Ökosystem von Bächen und Flüssen haben Menschen zum Beispiel an vielen Orten dadurch beeinflusst, dass die natürlichen Flussabläufe begradigt wurden oder durch Schleusen unterbrochen wurden. Und manchmal wurde das natürliche Flussbett auch durch ein betoniertes ersetzt. Und das verändert dann das ganze Ökosystem. Es kann zu Hochwasser kommen oder auch die Artenvielfalt enorm einschränken. Seit einigen Jahren gibt es deshalb viele Renaturierungsmaßnahmen, um Fließgewässer wieder
wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Die Radio-Wissen-Reporterin Vanessa Dähn hat ein Renaturierungsprojekt direkt vor ihrer Haustür in Wermelskirchen bei Köln besucht, begleitet von der städtischen Umweltbeauftragten Brigitte Zemeller.
Wir stehen jetzt hier da, wo früher der Staudamm des Eifgen-Staubeckens gewesen ist. Das ist ja ein Trinkwasserbecken gewesen und hier war der Hauptdamm. Heute ist ja diese Fläche jetzt im Prinzip eigentlich ungenutzt. Und wenn das nicht abgefressen würde oder gemäht würde, würde das eben mit der Zeit wieder zuwachsen. Und man möchte aber gerne, dass dieser Bereich offen bleibt, dass das also eine freie Auefläche halt bleibt. Und da helfen uns jetzt die Tiere, die fressen nämlich jetzt das eben auch weg. Na komm, das Zebu gerade, ist ein bisschen neugierig, ne? Und wie gesagt, das sind sozusagen jetzt unsere natürlichen Landschaftsgärtner hier, die eben letztendlich hier das auffressen, was sonst hier das Ganze zuwachsen lassen würde. Und das ist dann hier jetzt der Eifgenbach. Und der Eifgenbach war jetzt eben hier auch in diesem Bereich verrohrt. Der war über 300 Meter entlang dieses Staubeckens, war der Eifgenbach in einem Rohr, das war so ungefähr einen Meter im Durchmesser. Und hinter der Verrohrung war dann noch ein ganz blöder Absturz gewesen, so ein großes Bauwerk auch. Und das Wasser war eben dadurch eigentlich, oder beziehungsweise der Bach, komplett durchgetrennt, weil die Fische zum Beispiel, aber auch viele andere Organismen, die durchwandern solche Strecken nicht. Also die gehen nicht in so einen dunklen Bereich rein und so einen Höhenunterschied können die nicht überwinden. Und das heißt, dann ist so ein Bach wirklich komplett abgeschnitten. Und das ist das Ziel, was man bei den Fließgewässern eben wieder erreichen möchte, was auch die Wasserrahmenrichtlinie vorgibt, dass man Fließgewässer wieder naturnah gestaltet und durchgängig vor allen Dingen gestaltet. Viele Tiere müssen eben wieder nach oben wandern, um dort dann eben abzuleichen. Das sind natürlich Fische, aber es sind zum Beispiel eben auch die ganzen kleinen Eintagsfliegenlarven, Köcherfliegenlarven. Es sind ja viele Larventiere, die jetzt hier in dem Bereich wohnen, also sozusagen im Oberlauf von Gewässern, die sich auch sehr an diese Bedingungen hier an so einem Oberlauf angepasst haben. Hier haben wir eigentlich eine relativ hohe Strömungsgeschwindigkeit und wir haben relativ niedrige Wassertemperaturen. Und wenn man sich diese Tiere auch hier anguckt, die sind daran angepasst. Die kauern sich meistens so unter Steinen drunter, haben so abgeflachte Körper. Und man kann natürlich dann auch immer anhand der Arten, die hier vorkommen, die Gewässergüte bestimmen. Insbesondere halt den Sauerstoffgehalt der Bäche. Und sind dadurch sehr gute Indikatoren dafür, wirklich wie belastet eben auch Bäche sind. Wir können mal so ein ganz kleines bisschen keschern. Das ist eine Eintagsfliegenlarve. Die Eintagsfliegenlarve hat so drei Schwanzanhänge. Das ist so ein charakteristisches Merkmal für die Eintagsfliegenlarven. Aber die müssen eben auch wandern können. Und das ist eben nicht immer möglich, wenn das dann so abgeschnitten ist. Das hat man jetzt eben, indem man jetzt wieder das Staubecken zurückgebaut hatte und dann den Bach aus der Verrohrung rausgeholt hat, hat man jetzt wieder geschafft. Und ja, seit eben 10 Jahren fließt er jetzt hier an dieser neuen Stelle. Und ich glaube, das ist gut so.
Das war Brigitte Zemeller, Umweltbeauftragte der Stadt Wermelskirchen. Sie hat erklärt, wie ein Renaturierungsprojekt funktioniert. Und so ein Projekt zeigt, wie seltsam Menschen manchmal handeln. Sie wollen in die Natur eingreifen, etwas verbessern. Und am Ende kommt etwas heraus, bei dem niemand gewonnen hat. Weder die Natur noch der Mensch. Und dann muss alles wieder repariert werden. Vielleicht liegt das auch daran, dass die Menschen manchmal nicht zu schätzen wissen, welchen Wert die Natur eigentlich in unserem Leben hat. Zum Beispiel das Meer. Das Meer ist ja einfach da, für jeden nutzbar und anders als im Museum oder im Kino muss man keinen Eintritt bezahlen, um einfach mal ins Wasser zu springen. Welchen Wert die Natur hat, danach fragt die TEEP-Studie. Mit ihr werden Ökosystemdienstleistungen berechnet. Carsten Nesshöfer vom Zentrum für Umweltforschung in Leipzig ist einer der wissenschaftlichen Koordinatoren des TEEP-Projektes. Und mein Kollege Martin Krebers hat in dieser Woche mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was denn die Natur eigentlich kostet, zum Beispiel einen Sonnenuntergang.
Nun, grundsätzlich ist der Sonnenuntergang ein wunderbares Beispiel dafür, dass eigentlich die Natur unschätzbar wertvoll ist, aus zwei verschiedenen Gründen. Einerseits würden wir ohne eine intakte Natur überhaupt nicht überleben können, wir hätten keinen Sauerstoff etc. Und andererseits gibt es Dinge, die natürlich ökonomisch sehr schwer benästbar sind, am Rande des Grand Canyons zu stehen oder an der Nordsee, am Nordseestrand und den Sonnenaufgang zu gucken. Das kann man natürlich kaum beziffern. Man kann höchstens sagen, was sind Sie bereit, an die Nordsee zu fahren, um einfach ein Naturerlebnis zu haben. Da gehört dann der Sonnenuntergang dazu und da kann man dann über die Ausgaben für den Tourismus das zum Beispiel berechnen.
Aber jetzt könnte ich doch sagen, wie, ist doch vollkommener Quatsch, muss ich doch nichts für bezahlen, ist doch da.
Das ist genau das Problem, was wir ja bei unseren Umweltgütern haben. Wir sind der Meinung, es ist alles umsonst. Es gehört der Allgemeinheit, es steht jedem zur Verfügung, jeder kann es nutzen. Aber man muss sich ja bewusst machen, bei vielen Umweltgütern haben wir das ja schon längst eingeführt. Zum Beispiel unser Wasser in Mitteleuropa zumindest holen wir uns nicht mehr umsonst aus dem Bach. Da haben wir eben ein System eingeführt, wo wir dafür bezahlen. Und andere Leute in Afrika und so weiter, die würden sehr, sehr komisch gucken, wenn man jetzt sagen würde, ihr müsst für euer Wasser zum Beispiel plötzlich bezahlen.
Sie bezeichnen diese Dinge als Ökodienstleistungen, den Sonnenuntergang zum Beispiel, das Wasser. Was zählt noch dazu?
Nun, man unterscheidet eigentlich vier Kategorien. Einmal gibt es die Produktionsgüter, die die Natur uns bietet. Das ist das Holz, das ist unser Essen. Dann die Regulationsdienstleistungen, zum Beispiel eben die Reinhaltung des Wassers oder auch eben Sturmschutz und so weiter. Dann die kulturellen Dienstleistungen. Das ist zum Beispiel der Erholungsnutzen, der Tourismus, aber auch die spirituelle Erfahrung, die man vielleicht beim Sonnenaufgang hat. Und zum vierten sind es dann die Basisdienstleistungen, die einfach durch Photosynthese und so weiter, Bodenbildung, die ganze Grundlage bilden eigentlich für diese anderen Dienstleistungen.
Können Sie uns das mal konkret beschreiben, wie Sie bei dem Sonnenuntergang am Ende dann zu einer Zahl kommen? Weil Sie haben gerade ja spannende Faktoren genannt, den Tourismus, den kann man wahrscheinlich noch am ehesten berechnen. Aber wie berechnet man Schönheit oder das Gefühl, das man dabei empfindet, wenn man den Sonnenuntergang guckt? Vielleicht sogar die spirituelle Erfahrung, die Sie genannt haben. Wie kann man das beziffern?
Nun, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Also grundsätzlich müsste man eigentlich sagen, es kann man kaum beziffern. Es gibt eben nur, ja, wenn man so will, Krückenmöglichkeiten, das zu machen. Zum Beispiel die Erholungsnutzung in einem Wald oder in einem stadtnahen Erholungsgebiet kann man, die eigentlich ja umsonst ist, weil die Leute dorthin gehen, kann man indirekt beziffern. Zum Beispiel dahingehend, dass man schaut, was investiert denn zum Beispiel die Stadt, um dort die Wege zu erhalten. Aber man kann auch die Leute befragen, was bist du denn dazu bereit? Nehmen wir mal an, du müsstest jetzt Eintritt bezahlen in diesen Wald, wie in den Zoo. Was wärst du bereit, dafür jährlich oder täglich auszugeben? Das ist eine sogenannte Zahlungsbereitschaftsanalysen. Und damit kann man dann in etwa den Wert bestimmen. Aber das ist natürlich nicht etwas, was man jetzt als harte Zahl verwenden kann, die man dann gleich 1:1 mit einer anderen ermittelten Währung, mit einem anderen ermittelten Preis 1:1 gleichsetzen kann.
Eine konkrete Zahl, die ich bei Ihnen gelesen habe, das ist das, was Bienen jährlich erwirtschaften. Da kommt man auf 150 Milliarden Dollar, sagen Sie. Vielleicht ist das in dem Fall auch ein bisschen einfacher, weil tatsächlich ja das Produkt nachher verwirtschaftet werden kann. Das ist mehr als jeder Großkonzern. Eine irre Summe. Wie kommen Sie auf diese 150 Milliarden?
Nun, man überlegt sich einfach, dass da ist eigentlich eine naturwissenschaftliche Grundlage sehr stark ausgebildet. Man schaut, wie viel Produktionsmenge haben wir bei ausgewählten Pflanzenarten, und diese Pflanzenarten sind zu einem gewissen Prozentsatz abhängig davon, dass sie bestäubt werden von Bienen. Ein besonderes Beispiel ist die Mandel, die also fast zu 100% davon abhängig ist. Die wird nicht windbestäubt oder so, oder Äpfel und so weiter. Und man schaut dann, okay, nehmen wir mal an, die Bienen wären komplett weg. Was würde dann das an Ertragseinbußen bedeuten? Und dann hat man eben den Verlust an dem Produktionsgut Apfel oder Mandel, die man dann sehr, sehr einfach, da man ja dort Marktpreise hat, dann halt hochrechnen kann.
Die TEEP-Studie liefert also konkrete Zahlen, um wen damit zu beeindrucken?
Nun, es ist natürlich grundsätzlich so bei uns in der Gesellschaft, dass wir mit monetären Werten einfach aufwachsen in jedem Lebensbereich, und wir eben in der Natur, im Naturschutz vielfach oder fast immer argumentiert haben mit dem Eigenwert der Natur, mit der Seltenheit und so weiter. Und dass diese Argumente manchmal in gewissen Kontexten einfach nicht reichen. Und dort können natürlich diese Argumente dahingehend, dass man ökonomische Werte, das muss ja nicht unbedingt immer eine Dollarzahl sein, dass man verdeutlicht, was das an Kosten zum Beispiel verursacht, wenn man eben ein Ökosystem zerstört, wenn man das anderweitig ersetzen muss. Das hilft sehr stark in der Gesellschaft, aber auch natürlich in der Politik, auch in der Wirtschaft, um deutlich zu machen, hier sind massive Verluste da, die entweder die Gesellschaft tragen muss oder die du später als Unternehmen zum Beispiel auch tragen musst. Dort helfen solche Zahlen, aber sie ersetzen natürlich nicht die anderen Argumente, zum Beispiel des Naturschutzes. Ein Naturschutzgebiet erhalten wir, weil dort seltene Arten vorkommen.
Sie haben Geoökologie studiert, Herr Nesshöfer. Wie viel von dem, was Sie damals an der Uni im Trockendock sozusagen gelernt haben, steckt jetzt in Ihrer Arbeit fürs Umweltzentrum mit drin?
Eigentlich mache ich genau das, was ich dort gelernt habe, ein Stück weit. Es gibt für die Geoökologie da diesen schönen Spruch, man wird Experte für Zusammenhänge. Und das zeigt sich eigentlich in der Arbeit gerade an solchen Projekten wie TEEP sehr, sehr klar. Ich bin naturwissenschaftlich in erster Linie ausgebildet, aber eben diese verschiedenen Aspekte von Naturwissenschaften, von Umweltwissenschaften dort einzubringen und es dann mit gesellschaftswissenschaftlichen Aspekten, ökonomischen Aspekten zu verbinden. Das Rüstzeug dafür habe ich irgendwo in der Geoökologie, im Geoökologie-Studium bekommen. Und heute, wenn man so an der Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft arbeitet, kommt einem das eben sehr stark zugute.
Welchen Wert hat die Natur? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Geoökologe Carsten Nesshöfer, einer der Koordinatoren der TEEP-Studie. Um die Geoökologie geht es heute eine Stunde lang in mein Studium und gleich beschäftigen wir uns noch mit den Berufsaussichten für Absolventen. Geoökologie geht's heute in mein Studium. Die Studenten dieses Studiengangs werden zu Experten in Sachen Umweltschutz ausgebildet. Sie wollen Mensch und Natur in Einklang bringen. Das ist wegen des Klimawandels und der zunehmenden Umweltverschmutzung schon lange kein Nischenthema mehr. Und deshalb gibt es für Geoökologen auch zahlreiche Karrieremöglichkeiten. Welche das sind, Maria Hecht hat sich umgehört.
Was sind die Hauptarbeitsfelder?
Thorsten Lipp, Studienberater für Geoökologie an der Universität Potsdam.
Einerseits im Bereich der Forschung, andererseits sind viele Geoökologen in Behörden und in Verwaltungen tätig, im Bereich Umweltwissenschaften, Naturschutz, Umweltplanung, in Planungs- und Ingenieurbüros, auch im Bereich von Gutachtertätigkeiten. Das kann durchaus sein, dass auch Geoökologen im Bereich von Zulassungen, zum Beispiel von Düngemittel- oder Pflanzenschutzmitteln tätig sind, aber auch bei NGOs, also bei Verbänden, Umweltverbänden, Naturschutzverbänden. Bei den NGOs ist es halt so, dass sie auch viel in außereuropäischen Ländern teilweise tätig sind, beim Wissenstransfer von Erfahrungen aus Deutschland im Naturschutz bei Großprojekten, um dort sozusagen in Anführungszeichen Entwicklungshilfe auch zu leisten.
Was kann ich verdienen?
Thorsten Lipp.
Es fängt vielleicht bei 2.400 Euro im Monat an. Nimmt natürlich dann mit einer weiteren Qualifikation wie mit einer Promotion eben entsprechend zu. Und wenn man im freien Markt tätig ist, macht es Unterschied, ob man eher in kleineren Büros unterkommt, wo man wahrscheinlich vielfältige Aufgaben hat, trotzdem jetzt vielleicht nicht so spitzenmäßig bezahlt wird. Die Grenzen sind wahrscheinlich nach oben hin offen, wenn man berücksichtigt, dass es natürlich auch studierte Geoökologen geben, die irgendwann Professoren werden oder eben in entsprechenden Führungspositionen in den Behörden tätig werden.
Wie sind die Perspektiven?
Florian Hacker, Geoökologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Öko-Institut e.V.
Ja, ich glaube, dass da ein zunehmender Markt entsteht, und das merken wir selber am Öko-Institut, dass es halt stärker Aufträge gibt, auch von Auftraggebern, wo man es von vor 10 Jahren noch nicht erwartet hätte, weil eben dieses Thema Umweltschutz in der Gesellschaft mittlerweile einen ganz anderen Stellenwert hat und eben auch neue Geschäftsfelder entstehen, dass sich eben Versicherungen damit beschäftigen, das Finanzgewerbe sich damit beschäftigt, dass dort natürlich auch außerhalb der klassische Forschung Tätigkeitsfelder sind, wo auch ein Geoökologe zum Einsatz kommen kann.
Geoökologen kommen also in ganz unterschiedlichen Branchen unter. Man findet sie bei Umweltverbänden, NGOs oder auch bei Konzernen, die sich stärker im Umweltschutz engagieren wollen. Wie ein typischer Arbeitstag einer Geoökologin aussieht, das wollte Andreas Lange wissen. Er hat sich mit Claudia Bruhn unterhalten. Sie ist 32 Jahre alt und hat in Braunschweig Geoökologie studiert. Seit 4 Jahren arbeitet sie als Energiereferentin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Und da sitzt sie an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Sozialpolitik und Wirtschaft.
Ja, muss ich sagen. Ich habe einen Platz bei der Verbraucherzentrale gefunden. Ich habe mich schon in meinem Studium neben der geoökologischen Fächer halt auch ein bisschen breiter aufgestellt. Dann habe ich eigentlich schon so ein bisschen darauf hingearbeitet, auch so ein paar breitere Aufgaben zu übernehmen.
Claudia Bruhn ist Energiereferentin. Damit ist sie in der Verbraucherzentrale zuständig für alles, was mit Stromsparen zu tun hat. Allerdings berät sie die Kunden nicht direkt, sondern sitzt an einer Schnittstelle, irgendwie zwischen allen Stühlen und doch mittendrin. Das zeigt ein Blick auf ihre heutige To-Do-List.
Zum einen muss ich die Beratungsstelle in Rheine anrufen, danach Positionspapier zum Thema Energiearmut an der Reihe. Als nächstes muss ich noch meinen Vortrag vorbereiten zum Thema einmal eines des Energiesparens. Und nächste Woche bin ich schon zum Thema Smart Metering auf einer Podiumsdiskussion mit dem Rainer Kallmund.
Dann fangen wir mal mit Rainer Kallmund und dem Smart Metering an.
Ja, Smart Meter sind digitale Zähler. Metering ist das Messwesen. Zählen heißt das, ne? Stromzähle einfach.
Und in der Podiumsdiskussion mit Rainer Kallmund geht es eben darum, was das bringt. Weil er sein Haus von oben bis unten vernetzt hat und sein komplettes Strommanagement am PC steuern kann.
Diskutiert wird da eigentlich, ist das jetzt wirklich energiesparend, wenn ich im Haus vernetzt bin. Also wenn ich wirklich eine visuelle Darstellung meines Stromverbrauches habe, dann geht man ja weg von diesem Strom kommt also einfach aus der Steckdose und ich habe den Strom, sondern dann guckt man, okay, ich habe irgendwie zu der und der Uhrzeit sehr viel Strom verbraucht und permanent läuft so und so viel Strom dadurch, so Standby-Fresser zum Beispiel. Also es bringt viel für den Überblick.
Bleibt noch die Vorbereitung auf den Vortrag zum Einmaleins des Energiesparens. Das fängt beim neuen sparsamen Kühlschrank an. Dafür muss Claudia Bruhn auch kontinuierlich den Markt für sämtliche Elektrogeräte verfolgen und reicht bis zu der Frage, welcher Stromanbieter eigentlich die besten Konditionen anbietet. Und schließlich steht noch das Positionspapier auf ihrer Agenda zur Energiearmut.
Wir hatten zum Beispiel von der Verbraucherzentrale gerade eine Umfrage bei den Grundversorgern in Nordrhein-Westfalen gestartet und gefragt, wie viele Energiesperren verhängen sie denn jedes Jahr?
Energiesperre meint, wer seine Stromrechnung nicht bezahlt, dem wird der Strom abgedreht.
Und da kam halt von über 50% der Versorger, die wir angeschrieben haben, kam die Antwort, ja, wir verzeichnen eine zunehmende Problematik. Die Zahlen sind halt immer noch alarmierend, dass man sagt, okay, 120.000 Stromsperren in Nordrhein-Westfalen jedes Jahr. Und da sind wir der Meinung, da muss einfach ein bisschen angesetzt werden. Da muss es Beratungsleistung geben für den einzelnen Verbraucher zur Einsparung. Das ist wichtig. Und da können wir auch gucken mit einer Budgetberatung, wo kann man vielleicht noch ein bisschen umschiften und wo kann man Gelder nehmen, damit man auch die Rechnung pünktlich bezahlen kann.
Und hier zeigt sich wieder die Schnittstellenfunktion, in der Claudia Bruhn arbeitet. Einerseits Positionspapiere zu diesen Themen verfassen, damit die Forderungen der Verbraucherzentrale auch in der Politik und bei den Stromversorgern ankommen. Auf der anderen Seite sich mit den Beratern zusammensetzen, damit diese Art von Stromschuldnerberatung in das Angebot der Verbraucherzentrale eingebaut wird. Und eben diese Vielseitigkeit ist es, was Claudia Bruhn an ihrem Beruf so mag.
Positionspapiere schreiben oder auch viele, viele Studien kriege ich auf den Tisch, die ich dann bewerten muss. Muss aber auch sagen, dass ich doch auch gerne sozialpolitisch, energiepolitisch aktiv bin und deswegen, das macht mir halt auch sehr viel Spaß. Diese Mischung ist es einfach. Also kommunizieren, präsentieren, das ist so mein Alltagsgeschäft eigentlich.
Andreas Lange hat die Geoökologin Claudia Bruhn getroffen. Sie arbeitet seit einigen Jahren als Energiereferentin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Wer sich für das Fach interessiert, der muss jetzt eigentlich nur noch wissen, wie man an einen Studienplatz kommt und was man genau im Studium machen muss. Die Radiowissen-Autorin Maria Hecht fasst das noch einmal zusammen. Matthias Hof hat sie gefragt, womit sich denn Geoökologen den ganzen Tag beschäftigen.
Also Geoökologie ist erst einmal eine Umwelt-Naturwissenschaft und im Fokus steht erstmal diese Umwelt, was auch immer das ist, zu verstehen. Umwelt, das ist nämlich ein großes Zusammenspiel, das sind komplexe Zusammenhänge und Wechselwirkungen, zahlreiche Stoff- und Wasserkreisläufe, die man da erstmal verstehen muss. Und der zweite Fokus im Studium liegt eigentlich im Zusammenspiel von Mensch und Umwelt. Da ergeben sich eine Menge Probleme, die zu erkennen, Lösungen zu erarbeiten. Das ist so das zweite Kerngebiet, womit sich Geoökologie beschäftigt. Aber Geoökologen sind jetzt nicht nur so Zusatzforscher, sondern sie haben eben diesen Blick für den großen Zusammenhang. Die testen zum Beispiel auch Pflanzenschutzmittel und da besonders, wie wirkt sich das Mittel auf den Boden, das Grundwasser und vielleicht auch die Atmosphäre aus. Also auch hier wieder das Denken in Kreisläufen. Also absolute Generalisten und Universalisten mit Spezialwissen. Also da muss man doch einiges können und ein ziemlich breites Wissen haben. Was machen die im Studium? Die müssen ja eine Menge in sich reinprügeln. Genau. Es ist ein sehr stressiges und sehr anspruchsvolles Studium, weil es ja sehr interdisziplinär angelegt ist. Am Anfang des Studiums hat man die naturwissenschaftlichen Grundlagen, Chemie, Physik, Biologie und auch Mathematik. Und dann kommen dann in den späteren Semestern die geoökologischen Fachgrundlagen, also Bodenkunde, Klimatologie, Hydrologie, also Wasser in all seinen Erscheinungsformen dazu. Es gibt Seminare im Umweltmanagement und der große Trend in der Forschung. Es werden mathematische Modelle zur Simulation von Problemen erstellt. Beispielsweise Hochwasserrisiko wird so ermittelt oder gemessen. Das ist alles Theorie. Es gibt aber im Studium auch eine Menge Praxis. Man lernt Messmethoden und Messgeräte kennen und anwenden natürlich. Und die Studenten sind viel im Gelände, also entnehmen beispielsweise Bodenprofile oder Messungen von Niederschlag und es gibt auch Laborseminare, also sehr umfassend.
Und wenn man jetzt Geoökologie studieren will, was muss man mitbringen? Man muss ja dann im Studium doch dann eine ganze Menge können.
Genau, also erstmal grundsätzlich wie bei fast allen Fächern, erstmal die Begeisterung muss natürlich da sein und auch groß sein, wirklich sich diesem komplexen Thema Umwelt und all den naturwissenschaftlichen Prozessen stellen zu wollen. Neben einem relativ guten Abitur, der Andrang an den Unis ist recht hoch, meistens gibt es einen NC, im vergangenen Winter war der bei 1,9 bis 2,5, okay. Je nach Uni.
Kann man hinkriegen.
Kann man hinkriegen, aber man braucht wirklich gute Kenntnisse in den Naturwissenschaften. Chemie, Physik, viele plagen sich dann später im Studium mit Mathe. Also ohne das geht es nicht. Und beispielsweise die Uni Bayreuth, der war das nicht genug. Die haben das Studium auch einst entwickelt und haben 2005 nochmal so eine Art Eignungstest für die Studieninteressierten eingeführt. Eine Frage in dem Test war zum Beispiel, welche Einflüsse die Verdunstung beim Wäschetrocknen im Freien verstärken. Also schon eher in die komplexe Richtung gedacht.
Ich würde jetzt mal aus der Hüfte raus sagen Nebel, aber das ist wahrscheinlich falsch. Wo arbeiten Geoökologen?
So viel vielfältig das Studium ist, so vielfältig gestalten sich dann auch die Berufsfelder. Die Forschung ist ein ganz großer Arbeitgeber, nicht nur an den Unis, auch an vielen außeruniversitären Instituten. Aber Geoökologen sind auch in Ingenieur- und Planungsbüros tätig. Wenn zum Beispiel eine Straße gebaut werden soll, führen sie Umweltverträglichkeitsuntersuchungen durch, schauen also, ist das ein Naturschutzgebiet, gibt es da einen besonderen Teich, wo wir irgendwie einen Ausgleich schaffen müssen. Dann sind sie auch als Berater und Gutachter tätig bei Fragen der Wasserversorgung, der Abfallwirtschaft, in Umweltschutzabteilungen, auch von großen Firmen. Sie beschäftigen sich mit Fragen der Ökobilanz, dann an Umwelt- oder Naturschutzinstituten, aber auch bei Verbraucherzentralen und NGOs. Also da beraten sie dann im Ausland bei Fragen der Landwirtschaft oder dem Brunnenbau. Das kennen wir ja alle so ein bisschen. Und sie sind vor allen Dingen auch verstärkt an der Schnittstelle von Umwelt und Politik dann beschäftigt und arbeiten dann bei Verbänden oder auch in Parteien. Ein ganz großer neuer Arbeitgeber, also er wird noch groß, sage ich mal, ist dann der Bereich Versicherung. Denn mögliche Folgen von Umwelt- und Klimazerstörung kosten Firmen ja auch eine Menge. Und da können Geoökologen eben mit ihren Modellen und ihren Simulationen dann so ungefähr herausfinden, was das eine Firma kosten könnte.
Das hört sich nach einer Menge Karrierechancen an. Ist das so?
Na, ich würde sagen, es ist noch ein bisschen durchwachsen. Man kann das auch nicht so pauschal sagen, da ja die Berufsfelder sehr vielfältig sind. Grundsätzlich aber ist die Empfehlung, sich wirklich zu spezialisieren, weil man hat ja so viele Disziplinen, da muss man sich dann mal auf was festlegen. Viele Studenten hängen deshalb auch noch den Master nach dem Bachelor dran. Sehr beliebt ist es, in die Forschung zu gehen, da sieht es auch ganz gut aus. Ansonsten muss man wirklich offen sein, sich neue Themengebiete anzueignen. Aber Geoökologen werden auch in Zukunft gefragt sein. Ich nannte ja schon den Versicherungsbereich. Bereich, wo ich es jetzt auch überhaupt nicht erwartet hätte, dass diese Naturwissenschaftler sozusagen da beschäftigt sind. Aber sie sind eben konkurrenzlos in der Simulation von solchen Umweltprozessen und vor allen Dingen in ihrem großen Blick auf die Umwelt. Also sie können viel vorhersehen und viel mit einbeziehen, was jetzt nur ein Biologe nicht kann.
Kurzes Fazit, wem würdest du ein Studium der Geoökologie empfehlen?
Ich würde es all denen empfehlen, die immer sehr gute Noten in den Naturwissenschaften in der Schule hatten und die sich natürlich auch für Umweltprozesse und Umweltprobleme begeistern können. Es ist nichts für diejenigen, die so ein romantisches Bild vom Umweltschutz haben und die auch einen langen Atem mitbringen, denn bislang ist ja Umwelt- und das Klimaschutzverständnis, das ist noch im Aufbau begriffen. Da muss man bestimmt noch so 5 bis 10 Jahre warten, um dann durch die Decke sozusagen zu gehen.
Und das war unser Überblick über das Fach Geoökologie. Sie können alles nochmal nachlesen und nachhören auf unserer Homepage deradiowissen.de. Und nächste Woche, da stellen wir Ihnen in unserer Serie Mein Studium wieder einen neuen Studiengang vor. Und das wird dann die Koreanistik sein. Das alles nächste Woche täglich um 13:30 Uhr und der Zusammenfassung am Samstag um 9:05 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Sage Danke an die Technik, an Christoph Buchheim und an die Regie, an Christiane Wirz. Britta Mersch sagt Tschüss.